Ja, ich mache dann einfach mal weiter. Daheim ist auch gut, zu Hause. Und es geht um das heute wieder, was uns zu Christen macht. Es geht um Jesus, den Christus. Zweiter Teil. Für die, die es letzte Woche nicht mehr in Erinnerung haben oder einfach nicht da waren, ich hatte davon berichtet, dass Jesus von den Evangelisten als Gegenstand und Verkündiger einer großen Siegesbotschaft eingeführt wird. Einer, der wie die Herolde nach gewonnener Schlacht in die Stadt kommen, um den Leuten zu verkünden: Die Schlacht ist gewonnen. Der Feind ist besiegt. Ihr seid jetzt freie Bürger. Also das heißt, Evangelium ist seinem Wesen nach keine Handlungsanweisung, wie man die sonst so aus Religionen kennt, nicht? Verhalte dich so und so, und dann hast du ein gutes Verhältnis mit Gott, dann bringt dich das der Erlösung oder dem Himmel, der Erkenntnis, der inneren Reinigung oder was auch immer das Ziel ist, näher. Nein, Evangelium ist die Verkündigung eines geschichtlichen Ereignisses mit grundstürzender positiver Bedeutung. Für den Hörer, der Sieg ist gewonnen. Ihr seid frei. Da sind wir bereits in einem sensiblen Bereich. Mancher von uns hat vielleicht ganz andere Erfahrungen in der Kirche gemacht, die gar nicht so evangeliums-like sind. Da wurden vielleicht viele Ratschläge gegeben, vielleicht sogar politische Handlungsanweisungen oder bestimmte moralische Vorstellungen transportiert. Mit Evangelium hat das erstmal wenig zu tun. Man verspürt auch gar nicht diese wunderbare Wirkung von Freude, von Hoffnung, von Sympathie für den siegreichen Gott. Mit der Erlösung hat das nicht viel zu tun. Man fühlt sich vielmehr erdrückt von tausend Ansprüchen. Das gibt es auch. Und wie kommt das? Naja, weil es nicht Evangelium war. Weil Gott nämlich seine Beziehung zu uns nicht auf die Grundlage dessen stellt, was wir getan haben, das wäre Religion, sondern Gott stellt seine Beziehung zu uns auf die Grundlage dessen, was er getan hat. Das ist Evangelium. Gott will tanzen. So hatten wir das gestern oder letzte Woche so ein bisschen frech umschrieben. Das heißt, er tanzt schon seit ewigen Zeiten als Vater, Sohn und Geist in einer sich gegenseitig verherrlichenden Gemeinschaft der Liebe. Er lädt uns ein, mitzutanzen, in diesen liebenden Tanz sozusagen einzustimmen, uns um ihn zu drehen, damit er sich dann auch wieder um uns dreht. Das ist der Inhalt des Evangeliums. Darum hören wir auch ständig so Geschichten von Jesus, der sich auf irgendwelchen Feiern rumtreibt, bei einer Hochzeit in Kana, beim Laubhüttenfest. Darum hören wir Gleichnisse, wo Gott verzweifelt Leute für seine Party sucht und findet die nicht, weil er gibt ein Fest, dann holt er irgendwann die Leute von den Hecken und Zäunen. Wir hören eine Geschichte vom verlorenen Sohn, wo auch ein Fest gegeben wird. Feste kommen, wenn man genauer hinschaut, ganz häufig vor in der Bibel. Klar werden wir später darüber auch sprechen müssen, dass bei diesem Fest auch bestimmte, sagen wir mal, Benimmregeln gelten, dass man zu diesem Fest tunlichst mit einer bestimmten Haltung, einem Feierkleid kommt. All das kommt dazu. Aber erstmal ist das festzuhalten. Jesu Berufung besteht darin, die Menschen auf ein großes Geschenk hinzuweisen. Ihnen zu sagen: Gott wartet auf dich. Er will tanzen. Er wünscht sich sehnlichst, dass du dabei bist. Er würde sterben dafür. Naja, was heißt würde? Er hat sie getan. Naja, und da fragt man sich, wenn Gott so ist, wenn die alles bestimmende Wirklichkeit dieser Welt tatsächlich Liebe ist, warum ist dann die Welt so, wie sie ist? Warum ist die Tagesschau immer voll von Dingen, die gar nicht so auf Liebe hindeuten? Und da sagt Jesus: Naja, weil ihr ständig mit den Falschen quatscht. Was sollte das da mit der Schlange im Garten Eden? Ihr wisst doch, was gut ist, was Gott zu euch gesagt hat. Und doch macht ihr euer eigenes Ding. Ihr wisst, wozu Gott euch berufen hat. Ihr habt eine Einladung zum großen göttlichen Tanz, zum Tanzball der Liebe, wo ihr den Schöpfer seine Geschöpfe und die natürliche Schöpfung ehrt, weil ihr hört auf alles andere. Und kaum hängt da so ein dämliches Reptil im Baum, nicht? Vergesst ihr, wie Gottes Gebot lautet. So war das nicht gedacht. Und deshalb spulen wir jetzt für euch nochmal zurück und drehen nochmal diese Szene, Paradies, menschliche Berufung, Klappe die zweite. Ich lese aus Lukas 4. Jesus aber voll Heiligen Geistes kam zurück von seiner Taufe am Jordan und er wurde vom Geist in die Wüste geführt, 40 Tage lang und von dem Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn. Der Teufel aber sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn? So sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche der ganzen Welt in einem Augenblick und sprach zu ihm, all diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Und wenn du mich nun anbetest, so soll sie ganz dein sein. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und der Teufel führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich von hier herunter. Denn es steht geschrieben, er wird befehlen seinen Engeln für dich, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm bis zur bestimmten Zeit. Unmittelbar nach seiner Taufe am Jordan und der erhebenden Bestätigung als Sohn Gottes, das hatten wir ja nicht, mit der Taube, die herabficht und der Stimme vom Himmel, alles wunderschöne Dinge, nicht? Aber es geht nicht so weiter, sondern Jesus muss unmittelbar danach in die Wüste. Also seine überragende Berufung wird auf den Prüfstand gestellt. Adam und Eva hatten diese Platzanweisung von Gott ja auch bekommen. Hier habt ihr einen schönen, einen üppigen Garten. Alles ist angerichtet, ihr schaut da nach dem Rechten, ihr kümmert euch um die Tiere, ihr genießt euren Partner, ihr genießt euren Gott, der hier ein- und ausgeht und ihr beachtet die, ich sag mal, baumbezogenen Hausregeln. Damit das auch so bleibt. Naja, den Rest kennen wir der Geschichte. Die ersten Menschen benehmen sich wie die letzten und verspielen ihre Berufung. So, und jetzt kommt mit unserer heutigen Geschichte Paradies Reloaded. Jesus wird mit seiner frischen Berufung zur Schlange geführt. Die hängt jetzt nicht am Baum, sondern die wartet in der Wüste. Wüste kennen wir alle. Krisenzeit. Wenn der Weg verschwimmt, wenn er nicht mehr klar vorgezeichnet ist, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht. Das wahre Gesicht eines Menschen zeigt sich in der Krise, in der Begegnung mit unseren eigenen Gefährdungen. Dann klärt sich, ob wir wirklich auf dem Weg sind, den Gott für uns vorgesehen hat, auf Berufungskurs gleichsam. Unsere Motive okay sind, ob wir wirklich Gottes Willen an erste Stelle setzen oder eine eigene, eine versteckte Agenda fahren. Man muss sagen, das ist zu einem guten Stück sogar uns selbst verborgen. 40 Tage verbringt Jesus in der Wüste. Die Zahl 40 steht in der Bibel für eine Zeit der Erprobung, der Bewährung, der Läuterung. Und es gibt viele Geschichten, wo die 40 eine große Rolle spielt. Nicht das Volk Israel beispielsweise verbringt 40 Jahre in der Wüste und träumt bald intensiver von den Fleischtöpfen Ägyptens als von der durch Gott neu gewonnenen Freiheit und dem gelobten Land. Oder Elia, der muss auf dem Weg zu seiner Begegnung mit Gott am Horeb 40 Tage und 40 Nächte durch die Wüste, um zu den Wurzeln seiner Gottesbegegnung zurückzufinden. Die Arche schwamm 40 Tage und 40 Nächte durch die Chaosfluten, bevor sie trocken fiel. Den Zeitpunkt eines solchen Wüstenaufenthalts, den bestimmt man nicht selbst. In solche Dürrezeiten findet man sich vielmehr unversehens hineingeworfen. So geht es auch Jesus. Und dann kommt auch Widerstand. Dann kommt der Widersacher. Und die erste Prüfung Jesu betrifft ein Feld, auf dem bereits Esau, der Bruder Jakobs, seine besondere Sohnesberufung, das sogenannte Erstgeburtsrecht, für das sprichwörtliche Linsengericht verscherbelt hat. So eine typische Versuchung, den mit Gott eingeschlagenen Weg für das vordergründig Nützliche zu verlassen, beziehungsweise die Gewissheit des eigenen Weges mit der Evidenz des Greifbaren untermauern zu wollen. Suppe statt Segen. Da weiß man, was man hat. So eine Suppe, das ist schon was. Aber was ist schon Segen, nicht? Und nach derselben Logik besitzt vor der säkularen Öffentlichkeit nur diejenige Kirche eine Existenzberechtigung, die Brot für die Welt hat. Und nur die Art von persönlicher Berufung, die gesellschaftlich anerkannten Zielen entspricht, die wird anerkannt. Zeige uns, dass deine Religiosität nützlich ist für die Gesellschaft, dass sie beispielsweise zur Verständigung beiträgt, dass sie Frieden stiftet, dass sie Arme von der Straße holt. Und ich glaube, das ist die besondere Gefährdung der Kirche, die an gesellschaftlichem Bedeutungsverlust leidet. Man neigt dann dazu, sehr vordergründig durch Aktionismus nach Anerkennung zu heischen. Man wünscht sich Applaus für markige Statements, die man dann hoffentlich in der Zeitung wiederfindet. Dann kann man sagen, na, wir sind schon wer, nicht? Haben das wieder in die Zeitung geschafft. Man interessiert sich für uns. Ob es da gleichzeitig noch gelingt, ernsthaft dem nachzuspüren, was Gott eigentlich für seine Kirche möchte, welchen Auftrag er in sie hineingelegt hat, das ist dann manchmal schwierig. Und durch das Produzieren von Brot hätte Jesus mit Sicherheit ganz viel Applaus bekommen und er hat auch seine Umfragewerte erhöht. Und ich höre die Stimme des Durcheinanderwerfers, das ist der Diabolos wörtlich, der Durcheinanderwerfer, der sagt, tu etwas, das deine gesellschaftliche Relevanz erhöht. Wenn du den Hunger in der Welt beseitigst, dann liegen dir alle zu Füßen. Aber Jesus wusste, das ist nicht mein Auftrag. Die Rettung der Welt liegt nicht in einer Renaissance des Bäckerhandwerks. Es geht um einen viel tiefer liegenden Hunger, den es zu adressieren gilt. Und diese Strategie der vordergründigen Relevanz kann so zur satanischen Verführung werden, weil sie die Kirche davon abhält, ihrem eigentlichen Auftrag gerecht zu werden. Dem Moralisten ist das völlig unbegreiflich. Man kann sich für Armutsbekämpfung und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Und all das mit der freundlichen Empfehlung des als Engel des Lichts getarnten Teufels. Und man kann doch seinen Rettungsauftrag verraten. Und die einzige Möglichkeit, diese Maskerade des Bösen zu durchschauen, ist Gottes Wort. Jesus zitiert, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und in dieser Rubrik ist Jesus ganz stark. Und das liegt an seiner engen Beziehung zum Vater. Er hatte dieses unheimlich gute Gespür für diese Priorität der Ordnung, in denen wir leben. Wir leben zuerst aus der Beziehung zu Gott. Erst dann kommt das Brot. Denn bevor man die Wie-Fragen klärt, muss man sich die Warum-Frage stellen. Warum leben wir? Wozu bin ich auf dieser Welt? Also die Reihenfolge der Prioritäten, die ist wichtig. Nicht, das ist wie im Flugzeug, wo einem die Flugbegleiter einschärfen, dass man sich im Ernstfall zuerst selbst die Sauerstoffmaske aufsetzt, bevor man dem anderen hilft. Könnte der Teufel kommen und sagen, was bist du doch für ein Egoist? Hilf doch erstmal dem kleinen Kind neben dir, statt die eigenen Schäfchen ins Trockene zu bringen. Was er aber verschweigt, wenn du selbst keine Maske aufsetzt, gehen dir vielleicht die Lichter aus, bevor du überhaupt jemandem helfen kannst. Dann reicht es vielleicht gerade noch für das Kind rechts, aber die alte Frau links von dir, die erstickt. Und in gleicher Weise wird einer Kirche die Kraft für ihr soziales Engagement und Wahrnehmung von Weltverantwortung ausgehen, wenn sie nicht zuerst ihren Auftrag wahrnimmt, Menschen in diese lebenswichtige Beziehung mit Gott einzuweisen. Dann beraubt sie sich nämlich ihres eigenen Fundaments, ihrer Kraftquelle, und sie wird dann unbrauchbar für die Welt. Den zweiten Angriff der Versuchung fährt der Teufel über das Angebot zur Macht. Der Teufel will den himmlischen Tanz stören. Er will Jesus aus seinem Loyalitätsverhältnis zum Vater im Himmel und seiner Berufung als Sohn Gottes herauslösen und unter seine Herrschaft bringen. Und so lockt er mit einem Deal. Du betest mich an und ich gebe dir unbeschränkte Macht in dieser Welt. Wer ist eigentlich so blöd, den Teufel anzubeten, könnte man jetzt fragen, nicht? Nun, unsere Anbetung, das muss präzisiert werden, gilt all den Dingen, die wir in unserem Leben mit Top-Priorisierung versehen. Und auf das wir unser Denken, unser Sehnen, unsere Lebenskraft und Zeit richten. Ob wir dafür die Hände falten oder auch nicht. Und als Herr dieser Welt, so bezeichnet ihn die Bibel, steht dem Teufel Macht unbegrenzt zur Verfügung. Er macht das nicht plump. Nee, er präsentiert das ganz lichtvoll. Der Engel des Lichts ist ein echtes Marketing-Genie. Bei ihm hört sich das dann so an. Es gehört doch zu unseren gottgegebenen Neigungen, in unserem Tun Wirksamkeit erfahren zu wollen. Hebelwirkung, wie wir so schön sagen. Und Jesus, das hast du nur, wenn du auch Macht hast. Schau dir doch die großen Weltenlenker an. Mit den kleinen verhandelt man doch gar nicht erst. Also Jesus, denk doch mal drüber nach, ob du deiner etwas mühsamen Botschaft der Liebe ein bisschen Punch verleihen kannst, wenn du dich mit einer dieser emanzipatorischen Bewegungen wie den Zeloten, diesen Taliban der Antike, verbindest. Ich schicke dir den Judas als Jünger und der wird dich schon überzeugen, dass du mit gezieltem Gewalteinsatz und entsprechendem Spiel auf der politischen Klaviatur als politischer Messias viel schneller vorankommst als durch deine drögen Reichgottespredigten. Ist doch ein Deal, oder? Aber Jesus geht nicht drauf ein. Liebe kennt keine Abkürzung. Jesus anerkennt die Zielperspektive seiner Rettungsmission und die damit verbundene Machtlosigkeit. Wie sollte er in ein Reich der Liebe unter Zwang einladen? Wie soll das gehen? Und willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. So? Funktioniert nicht. Im Gegenteil, Jesus sieht das Korrumpierungspotenzial der Macht, was sich unweigerlich einstellt, wenn man Zielen dient, Werte anbetet, die diese Schöpfung verdrehen und verwirren. Die statt Freiheit zu schenken und Liebe zu üben, knechten und vergewaltigen. Die statt Licht und Hoffnung zu spenden, ins Dunkel treiben. Und Jesus wird klar, ein Weg zu den Höhen der Macht, der nicht den Umweg über den Hügel von Golgatha nimmt, der kommt nicht im Himmel an. Die Macht der Liebe entfaltet sich vielmehr in der Passion, in der rettenden Hingabe für den geliebten Menschen. Am Ende wird die Liebe triumphieren, denn sie gewinnt Herzen. Das Kreuz Jesu ist also kein bedauerlicher Unfall am Lebensende eines beeindruckenden Menschen, sondern es ist das konsequente Ende eines bedingungslos Liebenden. Die letzte Versuchung. Hier erscheint der Teufel im Gewand des Theologen. Kommt selber mit Bibelzitaten. Hat ja bereits im Paradies, hat er sich als schlangenhafter Ausleger des Wortes Gottes einen Namen gemacht. Unter dem Vorwand des Vertrauensbeweises will er jetzt Gott ins Experiment zwingen. Will ihn unter Laborbedingungen zum Gegenstand einer objektiv-wissenschaftlichen Untersuchung machen. Stürze dich vom Tempel herab, Gott wird dich retten. Gott als Objekt, der Bibelausleger dagegen als Subjekt, der die Heilige Schrift in sein Antwortschema und zum Parteigänger seiner menschlich allzu menschlichen Interessen macht. Das ist teuflische Theologie. Denn dahinter steckt der Kern des teuflischen Plans. Er will das Kreuz ausschalten, will einen Messias, der seine Berufung unter Vermeidung der Passion versteht. Nicht an einem Stein stoßen, nichts soll dir passieren. Ich wünsche dir Liebe ohne Leiden. Ich wünsche für dich die Umgestaltung deiner Berufung dergestalt, dass du ein weltlicher Messias wirst. Einer, der Brot, der Erfolg, Wohlstand und Frieden bringt und der die Macht hat, diese bestehende Welt in ein Paradies ohne Leid zu verwandeln. Jesus, vergiss die neue Schöpfung, vergiss das Reich der Liebe Gottes, das geht doch viel leichter, das geht viel gechillter. Hätte sich Jesus dieser Vision des Teufels verkauft, hätte er seine Berufung verraten und aufgehört, auf dem Weg seines Vaters im Himmel zu gehen. Der Wille des Teufels wäre eine Lösung ohne Kreuz und Erlösung gewesen. Es wäre Selbstverwirklichung ohne rettende Wirkung für die Welt. Der Pakt mit dem Teufel hätte bedeutet, dass Jesus uns, die wir alle von Natur aus Schuldner sind, nicht hätte freikaufen können. Der Weg aus der Schuldenkrise schlechthin wäre uns dann auf ewig verbaut. Aber Jesus widerstand allen Versuchungen. Er blieb seiner Sendung treu, anders als Adam und Eva. Das geschah insbesondere deshalb, weil die Vaterunser-Bitten für ihn Leitplanken seines Glaubens bildeten und er so das Böse und den Bösen abwehren konnte. Vater unser im Himmel, der ist Gegenstand der Anbetung. Er und sein Wille sind heilig, das heißt haben oberste Priorität. Er ist ein Vater für alle Menschen. Die enge Verbindung zu ihm ist gleichsam unsere Sauerstoffmaske zum Leben. Und entsprechend wusste er sich als loyaler Bürger von Gottes himmlischem Reich, von dem er allein die Versorgung mit täglichem Brot und allem, was wir brauchen, vertrauensvoll erwartet. Auf Kompromisse ließ er sich nicht ein. Gottes Reich ist ein Reich der Liebe und der Beziehung. Gott hat uns gemacht, um uns seiner Bewegung des liebenden Tanzes anzuschließen. Und auf die Qualität unserer Beziehung kommt es an. Da hilft Macht im Grunde herzlich wenig. Beziehungen gedeihen nur, wenn wir Macht gerade loslassen. Wir können niemand dazu zwingen, uns zu lieben. Wir müssen uns viel mehr verschenken. Wir müssen Schwäche zulassen. Wir müssen Schuld bekennen und ausräumen. Nur so gedeihen Beziehungen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dieser Vaterunser-Bitte mahnt Jesus gerade auf Macht zu verzichten. Und mit der letzten Vaterunser-Bitte bitten wir Gott um das, was zur Aufrichtung seines Reiches ultimativ noch fehlt. Erlöse uns von dem Bösen. Beseitigung des Diabolos. Nachdem dieser am Baum der Erkenntnis in Gestalt der Schlange den Menschen zur Entzweihung mit Gott und zur Aufgabe des liebenden Tanzes gelockt hatte, und die Schöpfung in ein beispielloses Chaos stürzt, stirbt Jesus am Kreuz als dem Baum des Lebens, um das Böse zu vernichten und die Einheit mit Gott wiederherzustellen. Diese Erlösung wird endgültig sichtbar bei Jesu Wiederkehr. Und sie ist schon heute wirksam, wo seine Gemeinde im Glauben an den gekreuzigten Christus und sein Wort lebt und darin seine Berufung findet. Und das ist die gute Botschaft, das Evangelium. Gott lässt dem Bösen nicht das letzte Wort. Er ist keine gleichberechtigte Macht neben Gott. Jesus gibt dem Teufel keine Handbreit Raum. Er wahrt die Einheit mit seinem Vater, indem er an Gottes Wort festhält und damit unanfällig für diese Versuchung des Bösen bleibt. Und er gibt uns damit auch eine Anleitung, wie wir auch siegreich sein können. Nicht zufällig pariert er sämtliche Anwürfe des Teufels mit einem Wort aus der Bibel, dessen geistgeleitete Erkenntnis die Unterscheidung der Geister ermöglicht, um dann den Weg der Berufung zu gehen. Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Und er ermutigt uns zugleich, unsere Berufung in gleicher Weise zu verfolgen. In seiner Nachfolge, die sich als liebender Tanz mit dem Vater und dem Geist erweisen wird. Amen.